DW Menschen und Märkte.
Willkommen zum Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Schön, dass Sie dabei sind. Hier zwei unserer Themen. Spektakulärer Deal. Russland und China schließen Gasvertrag. Und Ausverkauf. Wie deutsch ist der deutsche Aktienindex? Das und mehr jetzt. Ich bin Klaus Ulrich. Die Verhandlungen waren zäh und sie dauerten lange. Russland und China haben einen Gasvertrag unterzeichnet, der über 30 Jahre Lieferungen im Wert von umgerechnet 290 Milliarden Euro vorsieht, wie Agenturen berichten. Staatliche Energiekonzerne beider Länder schlossen den Vertrag beim Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin in Shanghai. Von dort Markus Remmele.
Es war offenbar ein zähes Ringen zwischen Moskau und Peking. Am Dienstag noch hatte es lange Gesichter gegeben. Mehr als 40 Wirtschaftsabkommen hatten die Präsidenten Russlands und Chinas, Wladimir Putin und Xi Jinping, beschlossen. Doch zum Wichtigsten, dem großen Gasgeschäft, gab es kein Wort, nur Nebulöses. Wir wollen die praktische Zusammenarbeit zwischen Russland und China verbessern, so Xi Jinping. Wir sollten mehr gemeinsame Großprojekte umsetzen, um die Wettbewerbsfähigkeit und die Stärke beider Nationen in der Welt zu steigern. Am Mittwoch dann in letzter Minute, kurz vor der Abreise Putins aus Shanghai, der Durchbruch. Gazprom-Chef Alexei Miller und Vertreter des chinesischen Energiekonzerns CNPC unterzeichneten das Abkommen. Putin und Xi seien zugegen gewesen, hieß es. Über den vereinbarten Preis für das Gas war zunächst nichts bekannt. Über das Geld hatten sich Peking und Moskau jahrelang gestritten. Beobachter vermuten, dass Moskau den Chinesen wegen der Ukraine-Krise weitreichende Zugeständnisse gemacht haben könnte. Mit dem Abkommen ist nun der Weg frei für eine Pipeline, die pro Jahr voraussichtlich 38 Milliarden Kubikmeter Gas von Sibirien nach China liefern soll. Der Vertrag läuft über 30 Jahre. Der Wert des Abkommens wird auf 400 Milliarden US-Dollar geschätzt. Für Russland hat das Geschäft wirtschaftliche und politische Bedeutung. Moskau sucht dringend neue Rohstoffabnehmer. Die bislang wichtigsten Kunden, die Europäer, wollen sich wegen der Ukraine-Krise Alternativen zu russischem Gas und Öl suchen. Der China-Deal dürfte Putin auch im Streit um die Gasschulden der Ukraine den Rücken stärken. Im energiehungrigen China ist der Gasvertrag willkommen. Chinas Politik ist, wir wollen die Kohle mit anderen Energiequellen ersetzen, sagt die Energieexpertin Wu Libo von der Shanghaier Fudan-Universität. Wir wollen etwa die Heizsysteme in den Städten in Zukunft mit Gas und nicht mehr mit Kohle befeuern. Dieses Abkommen wird uns dabei helfen, das alles umzusetzen. China wird sich mit dem Vertrag allerdings kaum vom russischen Gas abhängig machen, sagen Beobachter. Das Land hat seine Energiequellen in den vergangenen Jahren stark vermehrt. Schon heute versorgen Pipelines aus Turkmenistan und Myanmar das Land mit Gas. Chinas staatliche Energiekonzerne Sinopec und PetroChina haben zusammen 20 große Gasprojekte an der Hand. Das sagt doch alles, so Wu Libo. Ich denke, dieses Abkommen ist politisch wichtiger als wirtschaftlich. Tatsächlich krönt der Gasvertrag ein mit symbolischen Gesten gespicktes Treffen zwischen Wladimir Putin und Xi Jinping in Shanghai. Dabei betonten die Präsidenten die enge Partnerschaft ihrer Länder inmitten der Ukraine-Krise und wachsender Gebietsstreitigkeiten im südchinesischen Meer.
Ein Beitrag von Markus Remmele aus Shanghai. Provokant und überspitzt formuliert, kann man beim DAX eigentlich gar nicht mehr vom deutschen Aktienindex sprechen. Denn nach einer Studie der Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young liegt heute mehr als die Hälfte der Aktien der 30 wichtigsten börsennotierten Konzerne in ausländischer Hand. 2005 waren es erst rund 45%. Dazu Samir Ibrahim.
Lufthansa, ThyssenKrupp oder Continental sind ganz unterschiedliche Unternehmen, doch eines haben die drei gemeinsam. Mehr als die Hälfte ihrer Besitzer, also Aktieninhaber, kommen aus Deutschland. Bei anderen Unternehmen sieht das schon anders aus. Die deutsche Börse selbst oder auch der Industriegashersteller Linde gehören zu mehr als 80% Investoren aus dem Ausland. Bei Konzernen wie Adidas oder Bayer ist die Lage ähnlich. Ein Grund zur Sorge? Nein, sagt Aktienhändler Oliver Roth von Close Brother Seidler. Börsianer sehen diese Entwicklung entspannt.
Es geht nicht mehr um die Nationalität, sondern es geht mehr um die Absichten. Also sind das kurzfristige Investoren, die vielleicht dann eher schädlich für deutsche Unternehmen sind, oder sind das langfristig orientierte? Investoren, die sind zu begrüßen. Also es geht nicht um die Nationalität, sondern eher um die Ausrichtung dieser Investoren und um die Ziele.
Und diese Ziele sind oft genug im Interesse der deutschen Unternehmen. Die Zeit der sogenannten Heuschrecken, also Hedgefonds, die Unternehmen kaufen, um dann in möglichst kurzer Zeit möglichst hohe Gewinne aus ihnen zu ziehen, scheint vorerst vorbei. Börsenexperte Dirk Müller kann an den ausländischen Inhabern deutscher Aktien denn auch nichts Schlechtes finden.
Das sind in der Regel strategische Investoren, die in diesen Unternehmen beteiligt sein möchten und die sehr wenig mitreden, in aller Regel. Wir sehen es jetzt, dass die Deutsche Bank gerade sich arabische Investoren in großem Stil ins Boot holt, weil man gesehen hat, dass die über viele Jahrzehnte investiert bleiben und gar nicht mitmischen wollen. Die freuen sich, dass die in Deutschland fleißig arbeiten und die Dividende überweisen und haben gar kein Interesse, gar keine Lust, sich als operative Geschäft mit einzumischen.
Bedenklich ist für Dirk Müller eher, dass die Deutschen um die Aktien ihrer eigenen Unternehmen nach wie vor einen großen Bogen machen. Unerklärlich ist für ihn, dass Kleinanleger auf der Suche nach dem richtigen Investment nicht den Großen aus dem Ausland einfach folgen und in starke deutsche Unternehmen investieren. Die deutschen Investoren könnten hier ja leider nicht zum Vorbild dienen, denn die, die das nötige Geld hätten, um im großen Stil zu investieren, also Pensionsfonds oder Versicherungen, dürften einfach nicht.
Wir haben die Regularien für die Versicherungen so angezogen, dass die fast nur noch in Staatsanleihen investieren dürfen, die Kundengelder. Und früher hatten Versicherungen Aktienquoten von 25%, heute von weniger als 3%. Und deshalb uns fehlen die mutigen Privatinvestoren und die Versicherungen dürfen nicht so, wie sie eigentlich wollten.
So wird sich der aktuelle Trend wohl noch weiter fortsetzen. 2005 waren weniger als die Hälfte aller Aktien im DAX in der Hand ausländischer Investoren, 2013 schon 54%. Tendenz steigend.
Samir Ibrahim aus unserem Frankfurter Börsenstudio. Hauptversammlung bei SAP. Europas größter Softwarekonzern hatte in den vergangenen Wochen bereits mehrfach für Schlagzeilen gesorgt. Sei es, weil ein reger Wechsel bei den Spitzenkräften des Unternehmens zu beobachten war, sei es, weil die Software-Schmiede neu ausgerichtet werden soll. Mit Folgen für die Arbeitsplätze. Ob diese Unruhe auf der heutigen Hauptversammlung zu spüren war, weiß Michael Brandt.
Die Stimmung bei den SAP-Aktionären in der gleichnamigen Arena in Mannheim war gemischt, nachdem sie die Einstandsrede von Bill McDermott als künftig alleinigem Vorstandschef gehört hatten.
Die Rede war sehr gut. Er hat überzeugend erklären können. Wenn es auf Deutsch gewesen wäre, wäre es noch besser gewesen.
Nein, der hat zu viel Schaum geschlagen. Wie großartig alles wird, aber was er wirklich gemacht hat, nix.
Also ich finde ihn platt.
Es gab jedenfalls jede Menge Gesprächsbedarf. Der Abschied von Jim Hagemann-Snabe als Co. im Vorstandsduo, der Abschied von Technikchef Vishal Sika, die Befürchtung, dass SAP zunehmend amerikanisch wird, die Tatsache, dass Snabe ohne die eigentlich vorgeschriebene Abkühlzeit von 2 Jahren in den Aufsichtsrat wechseln soll. Hasso Plattner, SAP-Gründer und Aufsichtsratschef, wischte die Befürchtungen schon bei seiner Begrüßung vom Tisch und zeigte gleichzeitig, wer noch immer der starke Mann bei dem Software-Riesen in Walldorf ist. Während die Einführung des Aufsichtsrats auf Hauptversammlungen anderer Unternehmen oft nur ein langweiliges Ablesen der Präliminarien ist, erklärte Plattner fast wie ein Patriarch, warum die Entscheidungen so gefallen sind und ließ keinen Zweifel daran, wer sie getroffen hat. Dennoch war die Reaktion auch der Aktionärsschützer gar nicht so ablehnend. Jenna Benner-Heinacher von der Schutzgemeinschaft für Wertpapierbesitz erklärte etwa:
Ich glaube, dass der Aufsichtsratsvorsitzende eine besondere Rolle hier spielt, weil er natürlich auch einer der Großaktionäre ist und sehr aktiv seine Rolle als Aufsichtsratsvorsitzender versteht.
Der Grund für die sehr verhaltene Kritik: der SAP geht es gut. Die Dividende von 1 Euro pro Aktie ist hochwillkommen und die Entwicklung der Geschäfte, vor allem in den Zukunftsfeldern, ist vielversprechend, namentlich bei der schnellen Datenbanktechnologie HANA und dem Cloud-Geschäft.
Wir waren ja ganz lange skeptisch, weil es ja ganz viele andere Sachen gab, Produkte, die nicht so gut liefen oder zumindest nicht so gute Ergebnisse gebracht haben. Jetzt sind wir sehr optimistisch, also fast euphorisch, möchte ich sagen, weil es jetzt tatsächlich mit viel Tempo in die richtige Richtung geht.
Wenig Kritik auch am geplanten schnellen Wechsel von Jim Snabe in den Aufsichtsrat. Die SAP könne es sich in der schnelllebigen IT-Welt nicht leisten, den Experten Snabe ziehen zu lassen, sondern brauche ihn und sein Know-how sofort als Berater. Bill McDermott, der künftig alleinige Chef, kündigte schließlich an, seinen Wohnsitz zu wechseln von Palo Alto nach Heidelberg und wies jeden Zweifel an seiner Treue zu SAP als deutschem Unternehmen deutlich zurück.
I happen to be born in the United States of America. You get these birth certificates that you can't change.
Ich wurde in den USA geboren und kann daran nichts ändern. Aber es gibt keinen Zweifel. Ich liebe die Idee, für ein deutsches Unternehmen zu arbeiten. Und es gibt keinerlei Grund zu glauben, dass Bill McDermott jemals illoyal gegenüber Deutschland oder der SAP sein wird.
Sagt SAP-Boss Bill McDermott in einem Beitrag von Michael Brandt. In unserem nächsten Beitrag geht es um Diamanten für Diven. Es geht um den Schmuckverleih im französischen Cannes, wo ja zurzeit wieder mal das berühmte Filmfestival zelebriert wird. Erst der richtige Schmuck sorgt bekanntlich für eine glänzende Erscheinung auf dem roten Teppich. Und die Filmstars, sie müssen die teuren Klunker nicht etwa selbst kaufen. Nein, die werden ihnen zur Verfügung gestellt, und zwar umsonst. Das Schweizer Luxus-Schmuckunternehmen Chopin kurbelt dadurch sein Geschäft an. Anne-Christine Heckmann berichtet.
Ein schmales, mit Diamanten besetztes Armband für US-Regisseurin und Jurymitglied Sofia Coppola. Frankreichs Schauspielstar und Cannes-Preisträgerin 2013 Léa Seydoux trägt Smaragd-Ohrringe, passend zum grünen Abendkleid. Und Oscar-Preisträgerin Cate Blanchett zeigt besonders originellen Ohrschmuck, Riesengarnelen aus hellrosafarbenen Diamanten. Alle Stücke kommen aus der Schmuckfabrik von Chopard. PR-Frau Raffaella Rossello gesteht, Cannes ist ein Geschenk für das Unternehmen. Das Festival gibt uns die Möglichkeit, unsere Kollektion in Szene zu setzen, und zwar so, wie man sich das nur erträumen kann, durch wunderschöne, international bekannte Stars. Juweliere haben ja keine Modeschauen wie Designer. Deshalb nutzen wir den roten Teppich in Cannes. Das ist unsere Modenschau, wenn Sie so wollen. Chopard kreiert jedes Jahr eine eigene Luxuskollektion für Cannes. Zum 67. Filmfestival sind es ganze 67 Einzelstücke, diesmal eine Hommage an die sinnlichen Frauen des italienischen Kinos der 50er und 60er Jahre. Riviera nennt sich das Prunkstück der Kollektion. Ein Collier als eine Art Girlande mit Blumenmotiven und Blättern, auf denen scheinbar Tropfen abperlen. Dafür sorgen die Diamanten mit Tropfenschliff. Die Frau, die dieses Collier trägt, wird besonders erstrahlen. Denn die Diamanten sind kaskadenförmig angeordnet. Dank Miniaturfedern wippen sie zudem leicht und geben so das Licht noch stärker wieder. Heißt, das Collier glänzt noch mehr. Der geschätzte Wert? Rund 1 Million Euro. Über Summen redet man bei Chopard nicht gerne und erst recht nicht über den Millionendiebstahl von letztem Jahr. Den will man am liebsten vergessen. Nur so viel, dieses Jahr ist alles sicher im Tresor. Welches Stück für welchen Star an welchem Abend herausgenommen wird, bleibt streng geheim, obwohl alles seit langem minutiös vorbereitet ist. Sobald wir wissen, welche Stars nach Cannes kommen, kontaktieren wir die zuständigen Stylisten oder werden von denen kontaktiert. Und dann arbeiten wir zusammen am Look, das heißt Kleid und Schmuck. Das beginnt schon im Januar. Wir halten dann ein paar Stücke zur Auswahl bereit und in Cannes entscheidet es sich dann endgültig. Die glitzernden Colliers, Armbänder und Ohrringe, die die Stars abends auf dem roten Teppich präsentieren, können schon am nächsten Tag verkauft bzw. reserviert sein. Betuchte Kundinnen geben gleich in Cannes ihre Bestellung auf. Für Chopard sind die Filmfestspiele ein Segen. Sie bescheren dem Schweizer Schmuckhersteller rund 15% seines Jahresumsatzes.
Soweit der Beitrag von Anne-Christine Heckmann. Und das war es auch schon wieder für heute von Menschen und Märkte, dem Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Mein Name ist Klaus Ulrich. Machen Sie es gut.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.